Der Kreislaufgedanke ist natürlich richtig. Ich konstruiere entsprechend einer hohen Reversibilität. Trotzdem versuche ich den jüngeren Studierenden gerade mitzugeben, die natürlich, wenn sie über Kreislauf nachdenken, auch über diese kürzeren Lebensdauern nachdenken, immer zu erläutern, eigentlich, also wir bauen nicht für die Ewigkeit, aber wir bauen natürlich für eine lange Nutzungsdauer, um das, was wir an grauen Emissionen hineingeben, auch möglichst lange im Lebenszyklus zu halten.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Simplicity einfach bauen, in der wir auch heute wieder gute Ansätze rund um das einfache Bauen beleuchten. Inzwischen bereits in der 3. Staffel und 22. Folge beteiligen wir uns mit unserem Podcast, unterstützt von KS Original, dem Markenverbund mittelständischer Kalksandsteinhersteller, an der notwendigen Diskussion rund um die Vereinfachung des Bauens, die ja inzwischen in den obersten Ebenen von Politik, Wirtschaft und Forschung angekommen ist. Mein Name ist Rebecca Pottgüter, Head of Communications bei HPP Architekten. Heute möchten wir uns auf die gerade genannte Forschung konzentrieren. Nachdem wir in Folge 11 bereits mit Professor Florian Nagler über das weit bekannte Forschungsprojekt Einfachbauen sprechen durften, freue ich mich, dass wir heute über eine Art Weiterführung dieses Projekts sprechen können. Und zwar mit dem Fokus auf etwas, das eine zentrale Rolle für eine nachhaltige Entwicklung der gebauten Umwelt einnimmt, nämlich das Um- und Weiterbauen. Nicht nur der Ressourcenverbrauch und die CO2-Emissionen für die Neubauten, auch die enthaltene graue Energie im Bestandsgebäude, also in dem, was ja schon da ist, machen das Bauen im Bestand zu einer der wichtigsten Säule des klimagerechten Bauens. Ich freue mich sehr, dass ich heute Professor Jutta Albus neben mir begrüßen darf. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Sie ist Architektin und beschäftigt sich in Praxis und Lehre unter anderem mit Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung in der Architektur und im Bauen. Vor ihrer akademischen Laufbahn war Jutta Albus in internationalen Büros als Architektin unter anderem für Hamilton Associates in London oder auch Santiago Calatrava tätig. Seit 2023 leitet sie das Lehrgebiet Entwerfen und Konstruieren nachhaltiges Bauen an der Hochschule Bochum und vorher hatte sie die Juniorprofessur Ressourceneffizientes Bauen an der TU Dortmund inne. Soweit alles richtig, hoffe ich.
Genau.
Liebe Frau Albus, der Kontakt kam unter anderem zustande über den Roundtable Wertvolle Wand, initiiert von KS Original und Saint-Gobain Weber, zum Thema Reduce, die Kunst der Reduktion im letzten Jahr. Dort haben Sie zum Beispiel dafür plädiert, dass nicht jedes Material alles können muss. Ich glaube, das sollten wir uns manchmal zu Gemüte führen, auch wenn es so selbstverständlich klingt, das ist es aber nicht mehr ganz. Also das ist jetzt ein Aspekt, den ich da herausgegriffen habe, des einfachsten Bauens. Was aber bedeutet für Sie denn ganz allgemein, einfacher zu bauen?
Ja, einfacher zu bauen ist natürlich ein sehr schönes Thema, was in die heutige Zeit sehr gut passt, da wir im Bauen ja mit immer mehr Komplexität zu tun haben und auch komplexen Anforderungen gilt es, Lösungen zu finden, die den Anforderungsstandards natürlich entsprechen, aber soweit es geht, mit Mitteln dem Genüge tun, indem sie sich durch weniger Komplexität auszeichnen. Das heißt vielleicht auch die Bauteilaufbauten neu überdenken, die Anforderungsstandards überdenken, die wir natürlich zum einen einhalten müssen, zum anderen aber auch hinterfragen sollten, ob es denn wirklich so viel sein muss an Dämmung zum Beispiel.
Sie sind ja in Lehre und Forschung tätig. Ist denn das Thema einfach bauen etwas, das auch Ihre Lehre beeinflusst?
Auf jeden Fall. Also ganz klar geht es bei uns darum, erstmal den Kontext zu verstehen. Das ist ja immer wichtig, wenn ich entwerfe oder konstruiere. Und dann geht es bei uns maßgeblich darum, dass wir über passive Maßnahmen Einfluss nehmen, um zum Beispiel energetisch effizienter zu werden. Das heißt, wie orientiere ich mein Gebäude? Wie viel Hüllfläche benötigt mein Gebäude? Aber auch welche baukulturelle Stellenwert oder welche architektonische Qualität gebe ich einem Haus, um damit natürlich eine lange Nutzungsdauer zu gewährleisten. Also immer dieses Reflektieren auch der guten Architektur, die ich ja als ein hohes Nachhaltigkeitspotenzial sehe.
Hat sich denn da in der Lehre in den letzten Jahren, oder Sie sind ja schon einige Zeit da auch an Bord, was verändert in Bezug auf diese Themen, die Sie da gerade ansprechen?
Das würde ich auf jeden Fall so sehen. Ich glaube, dass es natürlich auch immer den Einzelnen betrifft, der unterrichtet oder lehrt. Je nachdem, wo man herkommt, welche Erfahrungen man gemacht hat, sind das vielleicht auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen, die sich gar nicht unbedingt materialkonstruktiv auswirken, sondern dass man vielleicht den Blickwinkel verstehen muss von der Herkunft eigentlich des Einzelnen oder der einzelnen Architekten.
Genau, Sie bringen natürlich da die Erfahrungen aus Ihrer Praxis auch mit.
Ja, genau. Also ich glaube, durch die Praxistätigkeit hat sich dann bei mir auch so ein Wechsel aufgetan. Insbesondere die Arbeit im Büro Calatrava hat mich nachdenklich gemacht und der Umgang vielleicht mit sehr skulpturalen Entwürfen in heutigen Zeiten war meines Erachtens, ich möchte nicht sagen, nicht angemessen, aber er war sicherlich zu hinterfragen, was vielleicht auch eine Angemessenheit insbesondere in Bezug auf Umweltwirkungen anging.
Was Sie also auch dann beeinflusst in Ihrer weiteren Tätigkeit, wo Sie sich ja wirklich mit dem Thema der Suffizienz und Ressourcenschonung auseinandersetzen. Kommen wir mal zu der Forschungsarbeit, die ich gerade schon angeteasert habe. Um den großen Gebäudebestand, den wir ja haben, zukunftsfähig zu machen, müssen wir dessen Energiebedarf senken und benötigen wir in den kommenden Jahren eine rapide Steigerung der Sanierungsquote. Was hier kostengünstige und materialsparende Lösungen sein können, damit beschäftigt sich eben dieses Forschungsprojekt einfach umbauen, an welchem Sie mitgewirkt haben und dessen Ergebnisse kürzlich bei den BBSR-Forschungstagen vorgestellt wurden. Wie entstand denn das Projekt? Wer steckt dahinter und welche konkreten Ziele hat diese Arbeit?
Ja, das Projekt ist ein spannendes Projekt gewesen oder ist es auch noch. Ursprünglich kam das Deutsche Jugendherbergswerk auf uns zu und auch auf die TU München, hat dort mit Andreas Hild gesprochen, wenn ich das richtig mich richtig erinnere, und bei uns dann der Deutsche Jugendherbergsverband Westfalen-Lippe. Und es ging um eine Sanierungsstrategie eigentlich für den sehr heterogenen Gebäudebestand des Jugendherbergswerks. Dadurch sind wir dann ins Gespräch gekommen, auch mit der TU München, und haben überlegt, in welchem Umfang man eigentlich diese Gebäudebestandsuntersuchungen vornehmen kann. Die Dokumentation der Bestandsunterlagen vom Deutschen Jugendherbergswerk war in diesem Sinne eher unzureichend, als dass man das als gute Forschungsgrundlage nehmen konnte. Und deswegen gab es dann Gespräche mit der Münchner Wohnen. Da bestanden gute Kontakte zum Lehrstuhl von Florian Nagler und auch Thomas Auer, die dann auch am Projekt beteiligt waren oder auch forschungsleitend, ja, der Lehrstuhl von Florian Nagler. Und dann haben wir als Kooperation zwischen den drei Lehrstühlen der TU München, Lehrstuhl Andreas Hild, Lehrstuhl Florian Nagler und Thomas Auer sowie die Hochschule Bochum mit unserem Lehrgebiet dann am Projekt teilgenommen. Und das dann so auf den Weg gebracht. Und das war eigentlich eine sehr interessante Kooperation, die dann die Einzelergebnisse am Ende dann auch hervorgebracht hat.
Mhm. Welche Beispiele wurden dann denn untersucht in der Forschungsarbeit?
Durch die gute Dokumentation eigentlich der Münchner Wohnen hat man dann sehr schnell festgestellt, dass der Gebäudebestand, der über 1000 Gebäude eigentlich dann innehatte, runtergebrochen werden musste auf unterschiedliche Repräsentanten, die wir Baualtersklassen zugeordnet haben. Mhm. Also die Baualtersklassen wurden entsprechend geclustert, ähnlich der Tabula-Kategorisierung, dass man sagt, es gab auch im Gebäudebestand Gesetzesänderungen, die dann die energetischen Standards auch wieder beeinflusst haben. Und analog dieser Gesetzesänderungen haben wir die Baualtersklassen definiert. Insgesamt gab es 4 und aus denen haben wir am Ende dann auch 4 Repräsentanten gezogen, die ab 1950, wo das erste Wohnbaugesetz dann entstanden ist, 1956 das zweite, 1977 Wärmeschutzverordnung und 1984 dann nochmal, also diese Clusterung vorgenommen und entsprechend derer dann auch die Gebäude untersucht.
Und was war dann das Ziel oder wie sind Sie vorgegangen? Was war die Methodik und wie haben Sie das dann aufgebaut?
Also das Ziel war natürlich, eine Art Sanierungsfahrplan zu definieren, nachdem man dann ähnlich einem Leitfaden eigentlich vorgehen kann, um entsprechende Maßnahmen vorzunehmen, die dann dazu führen, dass man Gebäude energetisch ertüchtigt. Wir haben uns als Grundlage das Effizienzhaus 55 genommen, also als energetischen Standard, weil wir den als ausreichend angesehen haben und haben dann entsprechend die Gebäude untersucht, haben uns natürlich erstmal die Plangrundlagen angeschaut, die meistens aber dann nicht ausreichen oder man dann den Abgleich nochmal macht mit einer Begehung, um dann auch festzustellen, dass es da doch dann Unterschiede gibt und haben dahingehend natürlich dann aber auch immer im Abgleich mit den Bewohnern versucht, eine Strategie zu etablieren, die dann schon eine Breitenwirksamkeit auch mit sich bringt.
Und welche Potenziale haben sich besonders herausgestellt, um das Umbauen zu vereinfachen?
Erstmal ging es ja darum, dass man schon auch konstruktiv oder materialtechnisch untersucht und versucht, entsprechend einer oder im Vergleich eigentlich zu einer Vollsanierung eher spezifische Maßnahmen definiert, nicht die komplette Gebäudehülle zu dämmen oder neu zu dämmen, sondern eventuell dann Einzelmaßnahmen, Dach oder Außenwand zu berücksichtigen. Weiterhin geht es ja immer darum, dass man dann auch die Wärmeversorgung betrachtet, also insbesondere der Wechsel des Wärmeerzeugungsmediums von Gas hin zu Fernwärme oder der Pelletheizung oder der Wärmepumpe dann als energetisch viel effizientere Maßnahme als die fossile energetische Versorgung eigentlich bereithält, zu untersuchen. All diese Punkte wurden dann so in einer Art Kategorisierung zusammengefasst, um dann am Ende eigentlich die Maßnahmen zu definieren. Wir haben aber auch ganz klar auf den Nutzer geschaut oder die Nutzerin in diesem Falle, um zu analysieren, wie sich das Verhalten eines Nutzers eigentlich dann auch auf den Energieverbrauch zum Beispiel niederschlägt. Und da gibt es ja dann auch ganz schön die unterschiedlichen Bedarfe. Das heißt, vollsanierte Gebäude verleiten auch dazu, dass man vielleicht auch etwas unreflektierter mit der Wärmeversorgung umgeht. Und der Altbau ist vielleicht dann dazu eher geeignet zu sagen, ich schaue doch besser darauf, wie hoch die Heizung gedreht wird, wenn ich es mal so einfach sagen darf. Ne?
Ja, absolut. Das ist auch was wir tatsächlich in vielen der Gespräche schon, was ein wiederkehrendes Element war. Wir müssen das Nutzungsverhalten betrachten und das auch eben dann Werte sammeln und auswerten und über die Lebensdauer hinweg prüfen, wie funktioniert eigentlich was und wo sind die Stellschrauben.
Ganz genau. Also dieses Berücksichtigen natürlich der verbauten grauen Energie und der Betriebsenergie, das zusammen dann natürlich über den Lebenszyklus mit in die Strategie eigentlich mit zu denken, ist ganz wichtig gewesen.
Ja. Sie haben zu Beginn das Thema Bestandsdaten genannt. Das ist ja tatsächlich ein wichtiges Thema. Also wenn ich forschen will, wenn ich Innovation voranbringen will, dann Erkenntnisse kann ich ja im Prinzip auf Grundlage von Daten, die ich habe, ziehen. Und wenn ich die aber nicht habe, dann wird es schwierig. Was sind denn Ihre Erkenntnisse in Bezug auf die Sammlung von Bestandsdaten? Sie hatten jetzt im Prinzip einen Ansprechpartner, wo dann auch diese Daten vorhanden war. Aber ansonsten, wie kommt man in Deutschland an diese? Haben wir in Deutschland jetzt oder mittelfristig hierfür die nötige Infrastruktur? Sehen Sie da Optionen?
Ich bin eigentlich davon überzeugt, dass wir gerade in diesem Bereich ein Nachholen haben. Wir sind aber auch zum Beispiel gerade in einem anderen Forschungsprojekt noch damit beschäftigt, Dateninformationen eigentlich im Gebäudebestand zu analysieren und über quasi präzise Näherungen auch wieder über so eine Kategorisierung dahin zu kommen, dass man sagen kann, wir haben, ob auf Maßstabsebene Gebäude oder dann auch vielleicht Quartier, die Möglichkeit, eine Einordnung, ob das jetzt energetisch auf energetisch ist oder auch baulich konstruktiv, dass wir Einordnungen schaffen, die auch gezielte Ergebnisse liefern, um dann zukünftige Planungsschritte mit auf den Weg zu bringen. Und das ist auch in unserem aktuellen Projekt. Wir arbeiten da sehr stark auch mit GIS-Modellen. Also wir sind eher die, die methodisch diese planerische Herangehensweise betrachten. Und wir arbeiten aber zusammen mit einem Unternehmen aus München, die sich dann in der Modellierung oder Simulation dieser damit beschäftigen. Und es ist wirklich super spannend, dann auch mit Kommunen oder Bestandshaltern in die Gespräche zu gehen, weil gerade auch für die Wärmeleitplanungsgedanken ist es ja wichtig, dass wir eigentlich sehr präzise Daten von Gebäudebeständen haben. Aber wir haben auch festgestellt, dass es eigentlich unabdingbar ist, dass man dann auch Begehungen macht, um dann vor Ort nochmal zu untersuchen, wie genau eigentlich die Datenlage aussieht. Mhm. Also dass man häufig, das ist ja auch ein Thema des Datenschutzes mittlerweile, die Daten können ja nicht einfach so zur Verfügung gestellt werden. Es hat immer auch, gerade bei der Kommune, die Kommune steht da auch stark, also unter natürlich der Beobachtung und muss formal rechtliche Anforderungen einhalten. Deswegen ist es gar nicht so einfach, an Daten zu kommen. Und man versucht natürlich dann auch über Näherungen solche Mittelwerte zu erhalten.
Hm. Welchen Effekt erhoffen Sie sich von dieser Forschungsarbeit, den Sie einbringen können auf den Markt?
Also erstmal, dass die Ansätze, die geschaffen werden, auch dazu anreizen, den Umbau vorzunehmen. Ich glaube, dass momentan häufig ja auch zum Beispiel der mit einer Vollsanierung in Zusammenhang stehende Kostenapparat den einen oder anderen Eigentümer davor scheut, überhaupt die Maßnahmen umzusetzen. Dass natürlich Mieter auch, wenn ich es intelligent mache, und das hat das Projekt ja herausgebracht, dass spezifische Sanierungsmaßnahmen oder der Wechsel der Wärmeerzeugung dazu führen, erstmal das Gebäude zu optimieren und auf der anderen Seite natürlich dann auch die Betriebs- oder Nebenkosten der Mieter zu reduzieren, dann hält sich das ja die Waage. Und ich habe der Kostenaufwand, der erstmal in der Sanierung steckt, ist trotzdem, schlägt sich nicht auf die Mieter nieder. Das ist ja das Negative eigentlich daran, wenn ich über Vollsanierung nachdenke. Oder aber auch, dass die Förderkulisse, das denke ich, ist auch noch ein großes Problem, die Komplexität eigentlich der rechtlichen Rahmenbedingungen. Die Förderkulisse stellt sich als sehr kompliziert dar. Und eine Vereinfachung auch hier in dem Bereich wäre sicherlich förderlich, um die Sanierungsquote zu erhöhen.
Und so Ihr Fazit, wie einfach kann Umbauen schlussendlich sein? Also auch, es ist dieses Herunterbrechen auf Einzelmaßnahmen im Prinzip, das ist der erste Ansatz, aber auch die sind ja nicht immer ganz unkompliziert. Wie einfach kann es werden?
Das ist gar nicht so, also das Verständnis, glaube ich, eines Gebäudes und einer dazugehörigen Maßnahme in eine Art Synergie zu bringen, ist, glaube ich, das, was am Ende dann auch eine einfache Strategie ausmacht. Die wahrscheinlich Sorge oder Angst davor, sich mit dem Bestand und einer möglichen Sanierung oder Ertüchtigung auseinanderzusetzen, weil es zu komplex sein kann, muss man, glaube ich, vergessen und eher sagen, ich nehme das in Angriff und ich scheue mich natürlich auch nicht. Problem ist, glaube ich, auch immer dann die Gewährleistung, mit der wir leben müssen, wenn wir eine Bestandssanierung vornehmen, dass wir da natürlich dann auch genügend Wissen haben. Das Unwissen über einen Bestandsbau, der vielleicht im Nachhinein dann noch das ein oder andere Defizit hervorbringt, hat natürlich auch immer zur Konsequenz, dass man sich vor solchen Maßnahmen scheut oder die nicht in Angriff nimmt.
Mhm. Ja, da müsste dann ein bisschen Hemmung genommen werden im Prinzip, genau. damit die Projekte angestoßen werden. Und ich höre raus, einfach starten im Prinzip.
Genau, also einfach starten und auch vielleicht die Standards oder Anforderungen, die heute durch das heutige Baurecht eigentlich dann auch da sind, versuchen so anzugehen, dass sie mit so wenig wie möglich Impact eigentlich umgesetzt werden können.
Ja, ja. Also im Prinzip auch Thema Gebäudetyp E so ein bisschen, ja. Der ja auch den Bestand mit einschließt, aber ich glaube, da ist noch sehr viel Potenzial zum Weiterdiskutieren. Ne?
Ja, ich glaube, die Etablierung eigentlich des Gebäudetyps E ist ja noch nicht vollumfänglich, also hat noch nicht vollumfänglich stattgefunden. Deswegen sind wir gefangen in dem, was unser heutiges baurechtliches Regelwerk angeht, ja. Und müssen uns auch damit natürlich auseinandersetzen. Weil gerade das dauert ja immer einfach sehr lange, bis die Etablierung neuer Standards dann endlich mal umfangreich stattgefunden hat. Mhm. Es sind 10 Jahre vergangen.
Ja, braucht man in unserer Branche immer ein bisschen Geduld.
Genau.
Aber es ist einiges passiert, das denke ich auch. Und der Diskursbestand, der steht noch ein bisschen aus in Teilen. Wie geht es jetzt bei Ihnen weiter mit dem Forschungsprojekt? Sie haben schon angedeutet, es wurde vorgestellt, aber es geht noch weiter.
Es ist jetzt im Moment erstmal, glaube ich, beendet, dieses Projekt. Wir haben dann halt in anderen Bereichen nochmal angesetzt und gesagt, wir würden gerne auch nochmal die Quartiersebene betrachten. Wir würden gerne auch in diesem Bereich der vielleicht Werkzeuge nochmal in diesen digitalen Prozess gehen. Wir haben uns ja auch bei Einfach Umbauen sehr stark nochmal mit dem Planungsprozess beschäftigt. Wie weit muss es eigentlich digital sein? Was schafft auch die analoge Bestandsaufnahme? Und wie einfach kann die eigentlich sein im Vergleich jetzt zu Laserscan-Methoden? Da haben wir eine sehr umfangreiche Analyse gemacht, welche Werkzeuge sind eigentlich vorhanden, welche Komplexität hat das ein oder andere Werkzeug und wie kann man die unterschiedlichen Herangehensweisen zusammenbringen und zu einer möglichst unkomplexen Strategie dann auch am Ende etablieren. Und ich glaube immer noch, dass wir auch in der Excel-basierten Bestandsaufnahme sehr viele Informationen bereithalten können, die dann auch in die einzelnen Modellierungen oder Simulationen weiterfließen.
Also noch ein großes Thema. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ich bin auch auf eine andere Forschungsarbeit gestoßen, die der BBBSR zusammen mit der TU Dresden vor einigen Jahren ausgeführt hatte. Jedes 6. Wohngebäude in Deutschland wird frühzeitig abgebrochen. Also diese Zahl hat mich dann doch etwas schockiert, muss ich sagen. 21% der zwischen 2016 und 2021 abgängigen Wohngebäude erreichten ein Gebäudealter von weniger als 42 Jahren. Das war ein Ergebnis dieser Studie. Häufigste Ursache war die Errichtung neuer Wohngebäude und Nutzungsänderungen. Häufig genannte Gründe hierfür waren geringe Lichtraumhöhen, fehlende Lastreserven, regulatorische Auflagen wie Brandschutz oder auch fehlende Wirtschaftlichkeit. Im Hinblick auf die Erreichung unserer Klimaschutzziele ist ja ein Paradigmenwechsel zu langlebigeren, nutzungsflexiblen Gebäuden absolut notwendig. Also die Vorstellung, dass ein Gebäude für im Prinzip 42 Jahre alt wird, sage ich jetzt einfach mal ganz pauschal, also im Prinzip pro Leben zwei Häuser entstehen pro Lebensdauer, das ist ja absurd. Also wir brauchen ja robustere Gebäude, robustere Strukturen. Wir haben einfach nicht genug Ressourcen dafür, dann so häufig neue Gebäude zu bauen. Aus meiner Sicht ist so ein bisschen der Diskurs, wir reden sehr viel über Kreislaufwirtschaft, ganz elementar wichtig und absolut richtig, aber ich denke, wir reden manchmal so ein bisschen zu wenig über langlebige Architektur. Also diese Zahl hat mich wirklich schockiert. Wie stehen Sie dazu? Also wo müssen wir denn ansetzen, um robustere Strukturen zu schaffen?
Also da teile ich 100% Ihre Meinung oder Ihren Ansatz. Ich spreche eher immer von der Ellipse als von einem Kreis, weil ich glaube, dass durch diese der Kreislaufgedanke ist natürlich richtig. Ich konstruiere entsprechend einer hohen Reversibilität. Trotzdem versuche ich den jüngeren Studierenden gerade mitzugeben, die natürlich, wenn sie über Kreislauf nachdenken, auch über diese kürzeren Lebensdauern nachdenken, immer zu erläutern, eigentlich, also wir bauen nicht für die Ewigkeit, aber wir bauen natürlich für eine lange Nutzungsdauer, um das, was wir an grauen Emissionen hineingeben, auch möglichst lange im Lebenszyklus zu halten. Und da ist meines Erachtens die Debatte Kreislauf teilweise oder schafft vielleicht teilweise dann auch Irritation, weil man den Gedanken an kürzere Lebenszyklen mitnimmt. Und das, glaube ich, sollte eigentlich nicht der Fall sein. Entsprechend müssten aber auch Unternehmen oder Projektentwickler vielleicht mehr investieren am Anfang, um höhere Flexibilitäten zu gewährleisten. Das heißt, die Raumhöhen, die ja häufig gerade im Wohnungsbau bei 2,65 liegen, lassen keine Flexibilität zu. Mhm. Das ist ein großes Problem. Das bespreche ich aber mit meinen Studierenden sehr gern, weil ich glaube, dass wir über auch mehr Raumhöhen natürlich auch ganz andere architektonische Qualitäten erreichen und eine höhere Akzeptanz. Je mehr ein Gebäude angenommen wird von einem Nutzer, desto länger ist es natürlich auch in Betrieb.
Natürlich. Und also die Studie hat zum Beispiel auch untersucht, die optimale Raumhöhe liegt laut der Studie zwischen 3 Metern und 3,20 Meter. Also ja. Ich muss immer abwägen zwischen, okay, was funktioniert? Also niedrigere Decken reduzieren zwar Bau- und Betriebskosten und natürlich auch den Materialeinsatz und den Heizbedarf, aber gleichzeitig eben auch auf Dauer weniger Nutzungsmöglichkeiten. Und dann hören wir, dass so viele Gebäude vor ihrer eigentlich möglichen Lebensdauer eben abgerissen werden. Also wir müssen, das ist eigentlich immer ein Maß halten. Ne?
Genau, also es ist ein Abwägen natürlich. Ja. Ne? Ich sage das auch immer, eine Bauaufgabe hat so viele unterschiedliche Anforderungen, dass das ganzheitliche oder gesamtheitliche Denken, was ich den Studierenden gerne mitgebe, auf unterschiedlichen Ebenen zusammenkommen muss. Und es gibt sicherlich Schwerpunkte, die ich berücksichtige und den einen mehr ins Gewicht lege bei einem Entwurf als den anderen. Aber trotzdem ist es ein Abwägen und ich kann keine Anforderung eigentlich komplett ignorieren, sondern ja. Ich muss eher dieses gesamtheitliche Denken schulen. Und gerade, ich finde immer, es ist ja sehr wichtig, auch nochmal über die Behaglichkeit nachzudenken und das Empfinden eines Nutzers in einem Gebäude oder einer Nutzerin in einem Gebäude, um damit vielleicht auch nochmal den Anspruch an einen Raum oder eine architektonische Qualität zu definieren. Und das geht uns sicherlich allen so, dass wir, je höher die Decke ist, desto besser fühlen wir uns.
Das macht überhaupt mehr Spaß, im Altbau zu wohnen. Ja. Ja, sehr interessant. Und genau, also diese Lebensdauer ist einfach ein großes Thema. Wir reden so oft über graue Energie und die wird ja, also ich glaube, das sind circa 30% eines 50 Jahre, ne, eines Lebenszyklus von 50 Jahren sind graue Energie. Und logisch, je länger dieses Gebäude steht, desto geringer wird diese Zahl. Das müssen wir uns einfach bewusst machen. Und dafür sollten wir bauen. Und da ist natürlich, finde ich, auch das Thema Materialwahl entscheidend. Also die Massivbauten aus der Gründerzeit, die stehen heute noch, sofern sie eben nicht im Krieg zerstört wurden. Und das eben weit mehr als nach 42 Jahren. Also dafür bauen wir eigentlich. Und da ist natürlich auch die Langlebigkeit des Materials ja von entscheidender Bedeutung. Ne?
Ja, und vielleicht müsste man nochmal, wenn man den Kreislauf denkt, das finde ich ja schon sehr wichtig, dass Studierende sich Gedanken darüber machen, dass der Rohbau natürlich eine andere Lebensdauer hat als der technische Ausbau. Und dass man darüber nachdenkt, wie schaffe ich es eigentlich, so zu konstruieren, dass ich insbesondere an den Stellen Fügung, Verbindung eine gute Austauschmöglichkeit schaffe, um das eine zu behalten und das andere gegebenenfalls zu erneuern oder zu ertüchtigen. Und da, finde ich, geht es darum zu sagen, wie schaffe ich im Bereich Fügung, Verbindung eine hohe Reversibilität und damit natürlich dann auch eine qualitative Optimierung.
Ja. Haben Sie denn ein Lieblingsumbauprojekt?
Ich habe zwei. So ein bisschen unterschiedlich vielleicht auch in ihren Maßstäben dastehen. Das eine ist von Lacaton Vassal, La Cité du Grand Parc in Bordeaux. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist eine Wohnscheibe, die dann eigentlich diese Umbaumaßnahme größere Wohnräume mit Terrassen, vorgelagerten Terrassen erhalten hat und damit natürlich auch ganz klar die Qualität der geförderten Wohnungen verbessert hat und auch meines Erachtens damit natürlich auch die Architektur dieser Wohnscheibe aufgewertet wurde. Aber der soziale Aspekt, der dahinter steckte und auch natürlich der Vergleich der Kosten bei dem Projekt war ja auch sehr spannend, das Abrissneubau versus Sanierung, dann natürlich auch erhebliche Unterschiede nochmal aufgezeigt hat. Das fand ich sehr spannend. Und also die Bestandssanierung war erheblich günstiger. Ne? Ich glaube ein Drittel oder ein Viertel sogar. Und ein anderes Projekt, das ist so ein Kleinod meines Erachtens, das ist die Jugendherberge St. Alban von Buchner Bründler in Basel oder der Umgebung von Basel, die so ganz sensibel damit umgegangen sind, wie man einen Bestandsbau erweitert oder ergänzt, wie man diesen Bestand dann entsprechend eines vergrößerten Bedarfs dann anpasst. Mhm. Auch ganz schönes Projekt, finde ich, was natürlich im Maßstab anders ist, aber sehr sensibel auch der Umgang da.
Sie sprachen auch gerade die Ästhetik an, die dann entsteht. Ja, also es kann eben daraus viel, viel mehr entstehen. Da hatten wir auch schon ein Podcast-Gespräch vor kurzem. Das ist eine neue, ein neues Design und eine neue Wahrnehmung auch. Also ich glaube, wir verändern unsere Wahrnehmung auch. Wir empfinden das als positiv, als schön. Ja, ja. Auch das zu spüren. Da ist irgendwie eine Identität dahinter und es ist eben nicht der neue Glaskasten, der irgendwo entsteht und so aussieht wie alle anderen.
Ja, und der Bruch zwischen alt und neu, der kann ja auch ruhig gezeigt werden, richtig. Oder? Der muss ja nicht...
Das macht es charmant.
Genau.
Ja. Also wir sitzen heute hier in Düsseldorf. Mein Lieblingsprojekt ist ja tatsächlich das Drei-Scheiben-Haus, was das Thema angeht. Das wurde 1960 gebaut und das ist einfach ein Beispiel, wir haben jetzt gerade über Wohnen vor allem gesprochen, aber das ist eben ein Bürogebäude. Aber seit 1960 arbeiten darin Menschen und die Arbeitswelt hat sich ebenso wie das Wohnen total verändert. Also heute sind die Arbeitsräume dort ganz, ganz anders. Ich durfte auch da letztens mal drin sein. Das sieht natürlich ganz anders aus, wurde schon zweimal saniert. Es verändert sich quasi permanent im Inneren und das Äußere ist aber denkmalgeschützt auch seit langer Zeit erhalten geblieben und wurde eben technisch erneuert und revitalisiert sehr umfänglich. Aber das sollte, finde ich, so ein bisschen unser Maß sein oder der Versuch, die irgendwie Gebäude. Sie haben gesagt, wir bauen nicht für die Ewigkeit, aber wir bauen schon über Generationen hinweg.
Genau, also schon für lange Nutzungsdauern sollte gedacht und entwickelt werden in dem Sinne.
Ja. Was ja ganz gut jetzt zu unserem Thema passt vielleicht, an der Stelle sind die aktuellen Entwicklungen bezüglich des Bauturbos, der ja vor kurzem in Kraft getreten ist und Genehmigungsprozesse für Bauprojekte deutlich vereinfachen und beschleunigen soll. Das ist ja jetzt auch im Kontext Einfachheit erstmal sicher ein positiv zu bewertender Ansatz. Aber ist es auch eine Gefahr, die dahinter steckt? Also sehen Sie hier Divergenzen zum Qualitätsanspruch, wenn wir versuchen, schneller zu bauen? Oder verändert sich eben nur die Art unserer Prozesse?
Ich glaube schon, dass es ein Gesamtpaket ist und dass man auf jeden Fall das Augenmerk auf auch die Qualität der Umsetzung in Betracht ziehen sollte. Dass der Genehmigungsprozess einfacher wird, finde ich auf jeden Fall vorteilhaft. Und ich habe natürlich auch gleich den Gedanken gehabt, dass es wahrscheinlich zu Lasten der Qualität führen könnte. Wenn wir da aber sensibel mit umgehen und das auch immer wieder zur Sprache bringen, dann hoffe ich natürlich, dass das nicht passiert. Aber ich hatte auch da ja der Beitrag von Philipp Meuser, ich weiß nicht mehr in welchem Blatt, aber er hat sich da ja auch auf unterschiedlichen Ebenen damit auseinandergesetzt. Und ich finde es schon richtig, dass man auf jeden Fall das Augenmerk darauf legt, dass es nicht zulasten der Bauqualität oder der architektonischen Qualität gehen sollte.
Ja, und sollte sich der Bauturbau aus Ihrer Sicht auch noch ein bisschen mehr auf das Umbauen fokussieren? Das ist ja tatsächlich in Teilen auch eine Kritik, die schon laut wird.
Ja, das wäre natürlich erste Prämisse, damit wir es auch schaffen, die Sanierungsquote zu erhöhen. Weil eigentlich ist es ja unglaublich, dass bei dem Anteil an Bestandsgebäuden wir bei 1% oder teilweise sogar darunter liegen.
Ne? Ja, also. Das ist wirklich. Und auch das Thema Leerstände und eben die Nutzung des Bestehenden, vielleicht auch die Umnutzung, ne, die Neustrukturierung. Das ist schon erstaunlich, finde ich, Genau. Zum Abschluss, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, um einfaches Bauen auf den Weg zu bringen, was wäre das?
Ja, das wäre natürlich die Entwicklung hin zu einfacheren Prozessen und Abläufen und auch zu mehr Augenmerk auf der Reduktion und der Robustheit von Gebäuden.
Ja, also umbauen sollte die Wahl Nummer eins sein. Ich glaube, da sind wir uns einig. Bedarfe sollten wir immer erst überdenken und Abriss auch sehr kritisch hinterfragen. Es ist manchmal nicht anders möglich, das ist auch klar. Aber man sollte immer erst mal reflektieren. Genau, was ich jetzt noch mitnehme, so ein bisschen, fand ich sehr schön, was Sie gesagt haben am Anfang, einfach starten, ja. Loslegen, machen und auch dann eben die Ziele herunterbrechen. Es muss nicht immer die Vollsanierung sein, sondern wir können in Einzelmaßnahmen, Pakete herunterbrechen. Und um dieses Einfachmachen aber zu stärken, müssten natürlich die entsprechenden Förderungen gegeben werden, müssten Datenbestände zur Verfügung gestellt werden, müssten Regelwerke vielleicht etwas vereinfacht werden, mehr Dinge zulässig gemacht werden, einfach um die Hemmnisse abzubauen, denn dafür hat, glaube ich, auch jeder Verständnis, dass beim Bauen im Bestand immer gewisse, mehr Risiken zu erwarten sind, als wenn ich was Neues baue. Zumindest weiß ich manchmal nicht genau 100%, worauf ich mich einlasse von Anfang an, und das muss man natürlich fördern.
Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz guter Punkt, ne? Diese Sorge, da was vielleicht noch kommen könnte und das Unvorhergesehene, was ja auch laut HAI dann angerechnet werden kann, darf einen aber nicht so weit sorgen, dass man sagt, das möchte ich nicht angehen oder mir zumuten. Das höre ich natürlich auch ganz oft bei Freunden, die sagen, ein Umbau, nein, das möchte ich mir gar nicht antun.
Ja, ja. Wir sind auf jeden Fall ganz gespannt, wie es weitergeht mit der Forschungsarbeit im Bereich des Bestandes und freuen uns da, von Ihnen auf dem Laufenden gehalten zu werden. Ja. Wir verlinken natürlich auch alles rund ums Forschungsprojekt in den Shownotes und freuen uns auch auf die Kommentare von Zuhörern oder wenn es Fragen gibt an Frau Albus, darf ich die bestimmt auch weitergeben. Also gerne melden. Insofern an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.